Ich freue mich sehr, dass Sergej Lochthofen zum Espresso-Plausch eine Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Tag. Ich freue mich auch, dass der Server uns freigegeben hat.
Alles wunderbar. Ach Mensch, die Themen. Wahlen. Wir werden uns darauf einrichten müssen, dass wir wohl jetzt alle ein paar Wochen über Wahlausgänge sprechen und dann prognostizieren und analysieren. Macht Ihnen das noch Spaß?
Ah ja, seitdem ich mich eigentlich so politisch irgendwie bewusst bin, wer ich bin, interessiert mich das seit den 70er Jahren. Und jedes Mal, wenn es dann wieder kommt, ist spannend. Manchmal wiederholt sich das eine oder andere. Aber wenn ich die Ergebnisse gestern sehe, die waren ja doch durchaus interessant. Der Wähler ist doch ein unbekanntes Wesen.
Ein unbekanntes Wesen, und den Wähler gibt's ja nicht. Da wird dann immer vom Wählerwillen gesprochen, als ob das eine homogene Gruppe ist. Das lässt sich doch ganz schwer analysieren, oder?
Naja, ich würde mal sagen, wenn wir die gestrigen Ereignisse uns und die Ergebnisse Revue passieren lassen, hat man das Gefühl, und das ist ja jetzt nicht nur bei dieser Wahl der Fall, dass viele Menschen in diesem Land sehr wohl sehen, dass da draußen in der Welt Dinge passieren, die so nicht vorgesehen waren, dass es ziemlich stürmisch zugeht, zum Teil Kriege sind, zum Teil merkwürdige Menschen in Amerika regieren. Die Unruhe, die dadurch entsteht, überträgt sich auf die Wähler auch, und die wollen in dem Fall offensichtlich Stabilität. Vor allem diejenigen, die das demonstrieren und dafür stehen, werden dann auch bestätigt. Sehr unterschiedlich in den Parteien. Schauen Sie mal, in Baden-Württemberg war es der grüne Ministerpräsident, der die Wahl klar und deutlich gewonnen hat, und hier sind die Grünen gar nicht ins Parlament in Saarland gekommen, und die regierende Ministerpräsidentin ist bestätigt worden. Das heißt also, ich glaube schon, dass im Augenblick sehr viel auf Stabilität, Seriosität geachtet wird.
Nun ist ja der Saarland ein kleines Bundesland, auch ein spezielles Bundesland. Da kann man dann überhaupt nicht auf die Bundestagswahl schließen, oder?
Ja, aber schauen Sie mal, Oskar Lafontaine, seit 25 Jahren beunruhigt er die Politik, inspiriert sie auch, hat zum Teil tolle Ideen, zum Teil macht er merkwürdige Dinge. Das heißt, man kann auch aus einem kleinen Land heraus sicherlich auch dieses Land beeindrucken. Insofern würde ich das nicht so runterspielen. Ich glaube, viele wären eigentlich einverstanden gewesen, wenn plötzlich dann eine ganz andere Konstellation gewesen wäre. Aber der Wähler oder die Wählerinnen haben sich anders entschieden, und insofern wird es spannend werden. Natürlich ist das Saarland nicht so wichtig wie Nordrhein-Westfalen. Da erinnern wir uns ja, Schröder hat nach der verlorenen Wahl in Nordrhein-Westfalen dann fast das Handtuch geschmissen oder zumindest Neuwahlen angesetzt. Das wird spannend werden an dieser Stelle, und zwischendurch ist Frankreich. Also insofern, sage ich mal, politisch gesehen wird dieses Frühjahr bis in den Sommer hinein und dann natürlich der Herbst spannend werden.
Spannend war ja auch die erste Schlappe von Trump zu erleben. Das erste Mal, dass er so richtig einstecken muss.
Wir sind schon weg von Deutschland. Wir müssen ja noch ein bisschen Martin Schulz, den heiligen St. Martin, ja nochmal erwähnen.
Ich vergaß.
Weil der ja gestern natürlich diskutiert worden ist und sehr zerknirscht im Brandhaus stand. Was ich verstehe, und das hat er auch sehr offen gemacht. Ich glaube, der Hype, der da vorher existierte, den wir beide nicht mitgemacht haben. Wir haben ja immer wieder gesagt, das ist ein Marathonlauf, die Bundestagswahl. Das heißt, da gibt es noch viele Stufen dazwischen. Der Mann macht seine Dinge schon nicht schlecht, aber eben so einfach lassen sich die Leute, die über Jahre gewohnt waren, da nicht mehr so richtig mitzuziehen, auch nicht überzeugen. Insofern hat er noch viel zu tun, wenn er tatsächlich die Rolle einnehmen möchte, die er sich vorgenommen hat.
Sie wollen doch nicht über Trump reden, dann bleiben wir mal in Europa.
Trump ist doch so ein schönes Thema die Woche gewesen. Also der hat eine dicke, blutige Nase, ist ein richtiger Stümper, wie es so ist bei Populisten. Da unterscheiden sich die Deutschen und die Französischen von den Amerikanischen nicht groß. Dass er nicht mal die eigene Partei, die er ihm auch nicht sonderlich mag, hinter sich bekommen hat. Und am Ende hat mich immer natürlich am meisten interessiert, wie verkauft er es nach außen hin. Denn er hat ja keinerlei Charme, das muss man ja dazu sagen. Und indem er sofort erstmal die Demokraten dafür verantwortlich gemacht hat, als die Opposition, dass seine eigenen Leute ihm nicht zugestimmt haben, das finde ich ja wirklich dreist, wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Das heißt, für uns aufpassen, der Mann ist zu allem fähig. Ich sage das bei vollem Bewusstsein.
Der ist zu allem fähig, aber er kann eben doch nicht machen, was er will. Und das ist doch erstmal positiv, oder?
Ach, ich glaube, da gibt es immer noch Mittel, die Präsidentenerlässe und so weiter, also drumherum das zu machen. Also er wird sehr viel Porzellan noch zerschlagen, bevor denn die Leute sagen, jetzt ist aber genug. Das heißt also, die Vorstellung, dass man außerhalb des politischen Betriebes irgendeinen Macher aus der Wirtschaft nimmt und der richtet einem alles so, wie man es gerne hätte. Die ist eine wirklich sehr naive, unsinnige. Wir sehen es ja überall, wo das passiert ist, in Italien, Berlusconi. Schauen Sie mal in die Ukraine, da haben sie sich einen Milliardär dahingewählt und glauben, dass im Interesse der kleinen Leute irgendwas Besseres passiert. Im Gegenteil, das Desaster auch dort wird immer größer. Und in Amerika ist es nicht viel anders. Es geht selbst den Republikanern so weit, einem Teil, dass man sagt, Millionen Menschen wären dann über Nacht ohne Krankenversicherung. Stellen Sie sich das hier vor, irgendeiner wird gewählt, wer auch immer, und sagt, von der AfD sagen wir, und sagt, ich schaffe die AOK ab über Nacht. Das ist unsinnig, ja, und dieser Mann fängt langsam an zu begreifen, dass sein Unsinn natürlich auch viel Unheil anrichtet. Wir werden sehen, wie das weitergeht, aber es ist für uns nicht keine gute Zeit. Also wir sind zu stark verflochten mit diesen Amerika, dass wir sagen können, ja gut, was geht's uns an? Und dieser Unsinn, dass die Rüstungsausgaben hochgetrieben werden, was erfordert, ist ja der nächste Punkt schon, der eigentlich läuft. Anstatt die Entwicklungshilfe zu erhöhen und Afrika in irgendeiner Art und Weise eine Perspektive zu geben, investieren wir wieder in Rüstung und versuchen dort wiederum mit Kriegen, mit was auch immer, das Ganze, die Zukunft zu gestalten. Es ist so unsinnig, aber dieser Mann treibt das weiter voran.
Hm. Welche Rolle und welches Gewicht hat denn die Europäische Union, diese europäische Gemeinschaft? Ist das tatsächlich eine Gemeinschaft? Ich meine, hält ja immerhin schon ziemlich lange, 60 Jahre römische Verträge. Ist das nur eine Erfolgsgeschichte oder eher eine Zweckgemeinschaft?
Es ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Es gab noch nie eine Periode in Europa ohne Kriege. Und ich sage auch ganz offen, dass Europa der Nationalstaaten, der Nationalisten, wie er sich in Polen, in Ungarn, aber auch bei uns einige erwünschen, ist ein Europa der Kriege wieder. Das heißt, wenn wir den europäischen Weg, den gemeinsamen verlassen, führt das wieder direkt nach Verdun, Stalingrad und Srebrenica. Das heißt also, wir sollten uns da nicht beirren lassen. Ich hoffe ja auch angesichts der Ereignisse, gerade in Amerika, in Russland, in der Türkei, dass doch mehr Menschen hier in Europa sagen, hallo, sind wir verrückt, wenn wir so etwas aufgeben. Ich bin ja ohnehin an der Frage ein ziemlich Radikaler. Ich bin für ein Vereinigte Staaten von Europa. Das ist die einzige Möglichkeit gegen Amerika, im Wettbewerb natürlich, im Friedlichen, gegen China, gegen die anderen Regionen und Mächte zu bestehen. Denn Österreich allein, Holland allein, aber auch Deutschland allein werden das nicht packen. Insofern war es ganz gut, dass sie sich da getroffen haben, dass sie sich nochmal angelächelt haben. Aber ich traue natürlich diesem Lächeln nicht, wenn ich sehe, was die Polen an Politik machen und was die dann versuchen durchzusetzen. Das ist natürlich minimal und das wird uns nicht zukunftssicher machen.
Die Proteste in Russland, wie schätzen Sie die ein?
Ja, es ist erstmal gut, dass wieder etwas stattfindet. Man muss sich hier keine Illusion hingeben. Es ist ein großes Land und wenn da ein paar Tausend demonstrieren, ist das noch nicht viel. Aber die Macht reagiert sehr nervös. Das heißt, vor allem junge Leute sind ja das, die da protestieren. Das ist ja nicht anders wie in Erfurt. Wenn hier der Herr Höcke seine Reden schwingt, sind es ja auch in erster Linie Studenten und junge Leute, die gehen und sagen, ja, wir müssen was tun. Oder ich war gestern auf dem wenigen Markt, da war diese pro-europäische Kundgebung zum wiederholten Mal. Es sind honorige, gute Leute dieser Stadt, die da hingehen, aber viel zu wenige. Die anderen gehen, stehen in der Eisdiele an und holen sich ein Eis und das ist alles, was sie am Tag sozusagen verbringen. Interessant fand ich vor allem, dass ein junger Mann mich auf Radio Frei ansprach und sagt, er freut sich auf Montag wieder, also wir grüßen ihn von hier aus. Wir haben unsere Hörer und ich würde mich sehr freuen natürlich, wenn die Erfurter, ich meine auch die alteingesessenen Erfurter auf dem wenigen Markt kommen würden und ein paar mehr zeigen würden, dass sie durchaus Europa gut finden und für Europa einstehen. Aber wie gesagt, in Russland ist dieses Engagement für so etwas natürlich ein ganz anderes Risiko als hier. Da werden die jungen Leute zusammengeprügelt, verhaftet. Es zeigt die Nervosität der Macht. Und Hintergrund ist eine ziemlich brisante Veröffentlichung von dem Blogger Nawalny, der ja eine große Rolle in dieser Oppositionsbewegung spielt, in der minutiös aufgelistet wird, wie und auf welche Art und Weise sich der Regierungschef Medvedev, also der Dudes-Freund und Doppelgänger von Putin, Milliarden zusammengeschart hat, mit welcher Konstruktion das passiert ist. Wir wissen ja alle, auch Putin lebt nicht nur von dem Gehalt, was er als Präsident kriegt, sondern die Leute haben sich in dieser Zeit ein Riesenvermögen zusammengezimmert, auch wenn das geheim gehalten wird. Und das ist die Nervosität der Regierenden. Es kommt einiges ans Tageslicht und sie reagieren brutalst mit Polizeigewalt und Gefängnis und all den anderen Dingen.
Unsere Zeit ist um, Herr Lochthofen. Ein starkes Plädoyer für Europa. Es gibt auch übrigens noch andere Möglichkeiten, sich in die Gesellschaft einzubringen, als auf die Straße zu gehen. Das ist aber natürlich eine Möglichkeit. Ansonsten, was tue ich?
Manchmal muss man, sage ich mal, wenn die Straße zunehmend von Leuten beherrscht wird, die krakeelen, die destruktiv sind, da muss man auch mal vom Sofa aufstehen und sagen, ja okay, wir haben das vor 27 Jahren auf dem Domplatz gemacht. Manchmal habe ich doch das Gefühl, dass viele dort nach Bananen angestanden haben und nicht nach Freiheit und Demokratie. Das heißt, da muss man schon ab und zu mal aufstehen und viele haben ja einfach in diesen 25 Jahren eine tolle Entwicklung gemacht, weil Autos fahren dreimal im Urlaub und so weiter und sagen, ach, was geht mir schon der Rest an? Das ist primitiv und da muss ich sagen, die alteingesessenen Erfurter gefallen mir an dieser Stelle nicht. Es sind viele, die dort da waren, die sind hier an der Hochschule, vielleicht Professor, Zugereiste, die engagieren sich hier für die Gegend, während die Einheimischen zum Teil, ich will sagen nicht alle, aber zum Teil fernbleiben.
Hm. Dann grüßen wir in diesem Sinne auch noch Weimar, freuen uns, dass Sie uns zugehört haben und bis nächste Woche. Dankeschön, Herr Lochthofen.
Alles klar.